Hallo und willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Stell dir vor, du steigst in eine riesige, perfekt organisierte europäische Fahrgemeinschaft ein. Du darfst endlich auf die Überholspur, du kommst schneller voran und auf den ersten Blick läuft alles wunderbar flüssig.
Ja, aber schon auf den ersten Kilometern auf dem Beifahrersitz dämmert dir dann etwas. Mhm. Du fährst zwar im eigenen Auto, aber jemand anderes bestimmt plötzlich den Radiosender.
Mhm.
Jemand anderes entscheidet, wann getankt wird. Und das Schlimmste, jemand anderes legt ab sofort die Route fest. Auch wenn du eigentlich ganz woanders hin wolltest.
Ein harter Kompromiss. Und genau das ist der Kern unseres heutigen Themas. Wir schauen uns das Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU an. Und zwar basierend auf einer sehr detaillierten Analyse aus dem Jahr 2026.
Richtig. Und bevor wir da tief abtauchen, vielleicht eine ganz wichtige Vorbemerkung an dich. Unsere Mission hier ist nicht, Politik zu machen.
Absolut nicht.
Ob du das Abkommen jetzt bejubelst oder ablehnst, ob du links, rechts oder in der Mitte stehst, wir ergreifen hier keine Partei. Wir nehmen diese Analyse, zerlegen die Argumente, schauen auf die nackten Daten und Mechanismen. Wir geben dir einfach die Werkzeuge, damit du dir selbst eine fundierte Meinung bilden kannst.
Also lass uns das mal aufschlüsseln. Die gängige Erzählung, die man ja draußen oft hört, lautet, dieses Abkommen ist eigentlich nur ein technisches Update, so ein Beipackzettel, damit der Stromhandel an den Grenzen etwas reibungsloser funktioniert.
Ja, genau. Das ist so der Tenor. Aber die vorliegende Quellenanalyse behauptet exakt das Gegenteil. Sie spricht hier von einem fundamentalen, unwiderruflichen Ordnungswechsel für die Schweiz.
Okay, bevor wir jetzt über Geld und Kosten sprechen, müssen wir das Stromnetz an sich verstehen. Was ändert sich da auf operativer Ebene?
Also, um das zu verstehen, müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass Strom einfach wie Wasser von Kraftwerk A zu Haus B fließt. Wir sprechen hier von einer extrem tiefen Integration in die Binnenmarktlogik der EU.
Mhm. Okay.
Das zentrale Element dabei ist die sogenannte Marktkopplung. Die Analyse nennt hier spezifisch den Day-Ahead- und den Intraday-Markt, also SDAC und SDIC. Und dann noch diese Regelenergieplattformen wie Mari, Picasso und Terre.
Warte, da muss ich direkt mal reingrätschen. Das ist genau dieses Fachchinesisch, bei dem die meisten Leute abschalten. Day-Ahead und Intraday, das klingt nach Börsenhandel.
Ist es im Grunde auch.
Aber kaufen wir den Strom nicht einfach dann, wenn wir ihn brauchen?
Schön wär's. Aber Strom muss exakt in dem Moment produziert werden, in dem er verbraucht wird. Das Netz hat ja keinen Zwischenspeicher. Der Day-Ahead-Markt, also dieser SDAC, das ist ein gigantischer Algorithmus für ganz Europa.
Okay.
Jeden Tag um 12 Uhr mittags berechnet der, basierend auf den Angeboten der Kraftwerke und der erwarteten Nachfrage, wie der Strom am nächsten Tag Stunde für Stunde quer durch Europa fließen soll.
Ah, okay. Und der Intraday-Markt?
Der ist dann für die kurzfristigen Anpassungen. Wenn also zum Beispiel in Deutschland unerwartet der Wind aufhört zu wehen oder in Spanien eine dicke Wolke über die Solarparks zieht.
Verstehe. Die Plattformen optimieren das also. Aber was machen dann diese anderen Plattformen mit den klingenden Namen? Mari und Picasso?
Das sind die Notfall- und Regelenergieplattformen. Wenn trotz aller Planung die Frequenz im Stromnetz schwankt und die muss immer bei exakt 50 Hertz liegen, sonst gehen die Lichter aus, dann greifen diese Plattformen in Millisekunden ein.
Wahnsinn! In Millisekunden?
Ja, die weisen Kraftwerke europaweit an, sofort Leistung hoch oder runter zu fahren und die Schweiz da zu integrieren, das verbessert die Koordination im normalen Alltag enorm. Wir sind nämlich nicht irgendein kleines Randgebiet. Mit 41 grenzüberschreitenden Leitungen ist die Schweiz der zentrale Knotenpunkt Europas.
Hier wird's wirklich interessant. Wenn wir dieses Herzstück sind, quasi die Batterie Europas, mit unseren ganzen Staudämmen, die ja superschnell Strom liefern können, hatten wir da in den Verhandlungen nicht einen massiven Hebel?
Mhm.
Warum müssen wir uns überhaupt anpassen, wenn die EU uns doch eigentlich dringend braucht?
Was hier faszinierend ist, ist diese vertragliche Asymmetrie, die die Quelle da aufzeigt. Ja, die EU profitiert enorm von unserer Wasserkraft. Aber die Schweiz übernimmt durch das Abkommen einen Rahmen, der eine, das nennt sich dynamische Rechtsentwicklung, vorschreibt.
Dynamische Rechtsentwicklung. Das heißt?
Das heißt, plus transparente Überwachung, also REMIT-Vorschriften und neue Methodiken. Die operative Verantwortung bleibt zwar scheinbar in der Schweiz, also die Leute bei unserer nationalen Netzgesellschaft Swissgrid drücken weiterhin die Knöpfe.
Aber
die Software, der Takt, nach dem diese Knöpfe gedrückt werden, der wird künftig primär in Brüssel vorgegeben. Wir liefern die Hardware, geben aber die Souveränität über das Betriebssystem ab.
Puh, wenn sich das Betriebssystem ändert, spüren wir das ja am Ende alle. Dieser neue europäische Takt bleibt ja nicht in den Hochspannungsleitungen stecken, der fließt direkt in unseren Sicherungskasten zu Hause.
Exakt.
Die Analyse widmet sich da intensiv der Marktöffnung. Wenn ich das richtig lese, fordert das Abkommen die vollständige Marktöffnung, also freie Lieferantenwahl für alle Endverbraucher.
Richtig. Bisher sind ja kleine Verbraucher in der sogenannten Grundversorgung. Die bekommen den Strom vom lokalen Werk zu regulierten Preisen, die sich an den Produktionskosten orientieren.
Mhm.
Die EU-Logik verlangt aber einen durchgehend liberalisierten Markt.
Aber halt, wenn ich mir das offizielle Faktenblatt anschaue, da steht doch, dass eine regulierte Grundversorgung für Haushalte formal erlaubt bleibt. Ist diese Warnung der Analyse da nicht ein bisschen übertrieben?
Auf den ersten Blick wirkt das so, ja. Aber die Analyse warnt ganz klar, diese Grundversorgung gerät unter massiven Rechtfertigungsdruck.
Warum das?
Wegen des EU-Beihilfen- und Wettbewerbsrechts. Das muss kontinuierlich damit abgeglichen werden. In einem offenen Markt sieht die EU einen staatlich regulierten, künstlich günstigen Preis oft als illegale staatliche Beihilfe.
Lass mich das mal mit einer Hypothek vergleichen. Stell dir vor, du willst eigentlich eine sichere Festhypothek. Das wäre unsere Grundversorgung.
Ja.
Aber du wirst systematisch in einen variablen Zins gedrängt, der vom globalen Markt gesteuert wird. Da schlagen dann geopolitische Schwankungen voll durch.
Das ist ein sehr gutes Bild. Und die Quelle beleuchtet auch, warum das vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, also KMUs, und auch für Kantonal- und Gemeindewerke puren Stress bedeutet.
Inwiefern?
Die müssen künftig viel komplexere Risiken managen. Die öffentliche Eigentumsform bleibt zwar möglich, aber diese historischen Vorrangrechte an der Wasserkraft, also dass der günstige Strom zuerst ans eigene Dorf geht, die verlieren in einem streng marktbasierten System ihren Wert.
Okay, das ist im Normalbetrieb schon heftig. Aber was passiert denn in dem Moment, vor dem alle Angst haben? Ein harter Winter, es ist eiskalt und wir haben eine Stromknappheit.
Da wird's kritisch. Im Normalbetrieb hilft das Abkommen ja, wie gesagt. Doch die Analyse stellt klar, im Krisenfall oder bei einem echten Engpass gelten plötzlich Prioritäten, Schutzlogiken und auch politische Grenzen.
Also rettet uns das Abkommen dann nicht?
Nein, das Abkommen ist absolut keine Garantie gegen das Schweizer Winterdefizit. Es gibt da diese berühmt-dichte 70%-Regel.
Ah ja, die wird in der Analyse oft erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Die zielt darauf ab, dass Staaten 70% ihrer Grenzkapazität zwingend dem europäischen Markt zur Verfügung stellen müssen.
Das bedeutet, wir können uns national nicht einfach abschotten.
Richtig. Das erschwert nationale Abschottung enorm. Aber, und das ist der Knackpunkt, es garantiert uns eben keinen Stromimport im Notfall, wenn die Nachbarn selbst nichts haben. Wo nichts ist, kann der Markt nichts herzaubern.
Da muss ich jetzt aber provozierend nachfragen. Wenn das Abkommen uns in der größten Krise den Strom nicht garantiert, wozu binden wir dann unsere eigene nationale Winterreserve an diese strengen europäischen Regeln? Wir bauen doch eigene Stauseen auf und so.
Wenn wir das mit dem größeren Bild verbinden, dann liegt genau hier der große politische Konflikt. Die Schweiz darf und muss zwar eigene Reserven aufbauen, aber das Design dieser Reserven, wie wir das vertraglich regeln, zum Beispiel mit sogenannten Contracts for Difference zur Preisabsicherung, das unterliegt dann der strengen EU-Beihilfenprüfung.
Wir müssen also nach Brüssel und beweisen, dass unsere Notfallvorsorge den freien Markt nicht stört.
Exakt. Nationale Krisenvorsorge wird auf einmal zu einer internationalen Compliance-Aufgabe. Brüssel schaut uns da voll auf die Finger.
Und all diese Anpassungen, das Reporting, die Integration, das ist ja alles nicht gratis. Jemand muss das bezahlen.
Oh ja. Die Analyse benennt die Verteilungsfrage extrem klar. Es gibt Gewinner und Verlierer.
Wer profitiert denn?
Gewinner sind die großen Marktakteure, die Handelsabteilungen der Konzerne. Und natürlich die EU, die viel mehr Planbarkeit bekommt.
Und die Verlierer? Wer zahlt die Zeche?
Die Verlierer sind ganz klar die Stromkunden, die Steuerzahler und die Behörden, wie zum Beispiel die ElCom. Die direkten, fix bezifferbaren Kosten, also für IT, Reporting, Personal, die betragen als absolute Unterkante rund 40 Millionen Franken pro Jahr.
Also was bedeutet das alles? 40 Millionen für einen Staatshaushalt klingt jetzt erstmal nicht nach dem Weltuntergang. Sind diese 40 Millionen nicht nur die Spitze des Eisbergs? Was ist mit den versteckten Kosten?
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Die Quelle bestätigt diese Vermutung absolut. Die 40 Millionen decken wirklich nur die Bürokratie ab. Die wahren, extrem teuren Konsequenzen liegen ganz woanders.
Wo denn?
In sogenannten Redispatch-Maßnahmen.
Redispatch? Was ist das jetzt schon wieder?
Das passiert, wenn Kraftwerke wegen Netzengpässen ganz kurzfristig hoch- oder runtergefahren werden müssen. Stell dir vor, der Strom drückt so stark durch die Schweiz, dass die Leitungen überlastet sind. Dann muss Swissgrid eingreifen und Kraftwerken befehlen, ihre Produktion sofort zu drosseln oder zu steigern.
Und das lassen die sich bezahlen?
Natürlich. Und dann kommt noch das Countertrading dazu. Ganz zu schweigen von dem immensen, noch gar nicht kalkulierten Netzausbau. Um diese 70%-Regel physisch überhaupt bewältigen zu können, müssen wir massiv Kabel verlegen. Hier drohen wirklich dreistellige Millionenbeträge.
Wahnsinn. Wir zahlen also unberechenbare Folgekosten. Und zwar vor allem aus einem Grund, weil die Schweiz in diesem Abkommen nicht das letzte Wort hat.
Genau das ist der institutionelle Haken an der ganzen Sache. Die Souveränitätsfrage.
Die Analyse warnt ja vor dieser dynamischen Rechtsübernahme. Wenn die EU neue Regeln erlässt, muss die Schweiz die nachvollziehen.
Ja.
Aber was, wenn es Streit gibt, wenn wir das nicht wollen?
Dann geht das erst an einen gemischten Ausschuss und danach an ein Schiedsgericht. Das klingt erstmal fair.
Ein unabhängiges Schiedsgericht klingt gut, ja?
Aber bei Fragen der Auslegung von EU-Recht, und das ist ja praktisch alles in diesem Abkommen, führt der Weg zwingend zum Gerichtshof der Europäischen Union, dem EuGH. Das nennt man den EuGH-Pfad. Und dessen Auslegung ist dann für das Schiedsgericht bindend.
Moment mal, da muss ich mich jetzt mal in den Hörer hineinversetzen, der an unsere direkte Demokratie denkt. Wir können doch in der Schweiz über alles abstimmen. Was passiert denn, wenn das Volk an der Urne einfach Nein zu einer neuen EU-Stromregel sagt?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Die Frage nach dem Vorwirkungseffekt auf die direkte Demokratie.
Vorwirkungseffekt?
Ja, natürlich kann die Schweiz rein rechtlich Nein sagen. Das können wir immer. Aber durch das Abkommen hängt dann sofort die vertragliche Drohkulisse von sogenannten Ausgleichsmaßnahmen in der Luft.
Also Strafen?
Ja, und das Fatale ist, diese Maßnahmen müssen sich nicht auf den Stromsektor beschränken. Die können potenziell dossierübergreifend sein.
Das heißt, wenn wir beim Strom Nein sagen, streicht die EU vielleicht Forschungsgelder oder macht der Maschinenindustrie das Leben schwer?
Exakt. Und deshalb steht die freie politische Debatte vor einer Abstimmung dann unter einem ständigen wirtschaftlichen Erpressungsdruck. Man stimmt nicht mehr nur über das Stromgesetz ab, sondern über die Angst vor Vergeltung.
Puh, das ist wirklich ein massiver Transfer von regulatorischer Souveränität. Lass uns das mal für den Hörer zusammenfassen. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Ebenen durchleuchtet.
Ja, das war ein tiefer Tauchgang.
Das Stromabkommen bringt auf der einen Seite unbestreitbar operative Stabilität im Alltag. Wir bekommen Zugang zu essentiellen Plattformen und können dieses gigantische Netz effizienter steuern.
Absolut. Aber der Preis, den diese Quellenanalyse aufzeigt, der ist enorm hoch. Ungewisse Systemkosten in Millionenhöhe, ein immer enger werdendes rechtliches Korsett für unsere lokalen Versorger und eben dieser beispiellose Verlust an demokratischer Kontrolle.
Und es ist ja kein Entweder-Oder. Die Schweiz hätte Alternativen, die das Abkommen nicht ersetzt. Wir könnten die Wasserkraft massiv ausbauen, eigene Reserven stärken und die Effizienz erhöhen. Die Hausaufgaben müssen wir sowieso machen.
Richtig, das Abkommen macht den rechtlichen Rahmen dafür einfach nur viel, viel komplizierter.
Bevor wir das heute abschließen, ist es uns extrem wichtig, noch einmal ganz transparent zu sein. Die Fakten, die Argumente und juristischen Ableitungen, die wir hier diskutiert haben, die stammen aus der Analyse von Markus Lüsser.
Genau.
Das Dokument ist publiziert auf souveräneschweiz.ch und auf der Plattform X findet ihr ihn unter dem Account @mllw58. Also @mllw58. Wir wollen hier wirklich keine Stellung beziehen, sondern dir nur die Instrumente in die Hand geben.
Damit du dir selbst ein Bild von diesem komplexen Vertragswerk machen kannst.
Genau. Und zum Abschluss haben wir noch einen provokanten Gedanken für dich. Etwas zum Grübeln.
Leg los.
Wir haben am Anfang über diese europäische Fahrgemeinschaft gesprochen. Wenn die reibungslose internationale Vernetzung unseres Stromnetzes zunehmend bedeutet, dass wir die demokratische Kontrolle darüber abgeben müssen, wird wahre energetische Unabhängigkeit in Zukunft vielleicht gar nicht mehr daran gemessen, wie viel Strom ein Land produziert.
Sondern
wie gut es sich im Notfall leisten kann, physisch den Stecker zum Nachbarn zu ziehen. Denk mal drüber nach. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.